Ho, 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 ich bin der Weihnachtsmanu. Hallo zusammen, das ist Insert Moin Le Brunch, das ist kein Teaser. Achtung, ihr müsst nicht überspringen, das ist die vollständige Folge von heute. Normalerweise sind unsere Samstags- und Sonntagsfolgen ja für unsere Patreon-Supporter ab einem Pledge von $5. Weil jetzt Weihnachten ist, haben wir uns gedacht, das ist der letzte Brunch des Jahres, also lasst uns doch gemeinsam brunchen. Deswegen gibt's heute die vollständige Folge. Ich unterhalte mich mit Michael Graf von der GameStar über die Zukunft des Action-RPGs. Wir schauen ein bisschen, was Blizzard gerade vorhat oder was Blizzard macht. Warum wird Diablo gerade so stiefmütterlich behandelt und wie muss Diablo 4 aussehen? Und was passiert allgemein im Action-RPG-Genre? Darüber unterhalten wir uns eine Stunde. Die Folge gibt's jetzt gleich nach der Intro-Musik. Und falls euch das gefällt, was ihr hört, wenn ihr mehr Le Brunch hören wollt und auch die News-Formate und wenn ihr generell das Gefühl habt, ihr hört 2, 3, 4 Mal die Woche vielleicht Insert Moin und der Podcast ist euch was wert, dann die aufrichtige Bitte, uns doch zu supporten. Wir wollen das hauptberuflich machen. Ich mache es schon zum Großteil hauptberuflich. Ich muss weiterhin Artikel schreiben für die GameStar und Co. Michael ist freiberuflich. Das heißt, je mehr wir auf Patreon Support bekommen, desto mehr Zeit können wir auch in die Folgen investieren. Also wie gesagt, patreon.com/insertmoin, da könnt ihr uns finanziell unterstützen und ihr könnt den Betrag frei wählen und jederzeit kündbar. Man ist also nicht wirklich zu einem dauerhaften Abo verpflichtet, sondern man kann den Betrag jederzeit monatlich ändern. Und ganz wichtig auch, wenn ihr jetzt neu einsteigt bei Patreon, habt ihr auch natürlich Zugriff auf alle alten Folgen, die über Patreon released worden sind. Also das heißt, wer noch ein paar Brunch-Folgen nachholen möchte, hat dazu dann auch die Gelegenheit, man kann rückblickend auf alle Folgen zugreifen. Und es gibt einen RSS-Feed, das heißt, ihr müsst auch nicht auf den normalen Komfort verzichten. Ihr bekommt einen Feed und dort sind dann alle Folgen drin. Das heißt, ihr müsst nicht über die Webseite hören oder umständlich die Sachen runterladen und auf euer Smartphone ziehen, wenn ihr unterwegs hört. So, jetzt viel Spaß noch an Weihnachten. Wir machen ein paar Tage Urlaub. Wir senden die ganze Woche jetzt noch die Jahresrückblicke. Und dort geben wir dann auch nochmal genau Bescheid, von wann bis wann wir Weihnachtsferien machen. Euch eine schöne Zeit jetzt schon mal und jetzt viel Spaß mit dem Le Brunch. Und danke an alle Supporter und die, die sich jetzt dafür entscheiden. Ihr seid großartig. Dankeschön. Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, Le Brunch. Wir reden heute über die Zukunft des Action-RPGs. Und bei mir zu Gast, ich bin natürlich der Manuel, der wunderbare Micha. Guten Morgen. Aber nicht unser Micha, sondern...
Ein anderer Micha. Grüß dich. Ein geheimnisvoller Micha.
Du bist Michael Graf von der GameStar. Wir haben uns in letzter Zeit relativ häufig unterhalten, weil wir nämlich ein neues Patreon-Stretch-Goal eingeführt haben. Bei $10,000 wirst du... Nein.
Ja. Werde ich dir noch mehr finstere Aufträge erteilen.
Aber wäre vielleicht mal eine Überlegung wert. Schreibt in die Kommentare. Nein, wir haben uns unterhalten über die Zukunft des Action-RPG. Ich habe nämlich einen Artikel geschrieben mit dir zusammen über Diablo und ich bin ja, ich muss ja sagen, ich bin ein bisschen stolz über diese Zwischenheadline Make Diablo Great Again. Hast du mir auch nicht ausgestrichen, oder?
Ist die noch drin? Weiß ich nicht. Also wenn, dann wäre sie zu Recht noch drin. War es nicht sogar irgendwann mal die Hauptheadline?
Das ist die unter dem die Zukunft des Action-RPG, genau.
Ja,
die.
Genau. Also ich weiß gar nicht, ob die noch drin ist, aber sie ist sehr schön, auf jeden Fall. Und sie stimmt ja auch, weil irgendwas muss passieren, ne?
Genau, und darüber wollen wir uns unterhalten. Genau, darüber wollen wir uns unterhalten. Als Aufhänger kann man vielleicht so ein bisschen nehmen, wir haben uns auch hier im Podcast über die BlizzCon ausführlich unterhalten und da war ja für Diablo-Fans ein bisschen Enttäuschung angesagt. Es gab ein paar Kleinigkeiten wie den Nekromanten, der Necromancer, der kommt, da höre ich Maurice im Hintergrund schon jubeln bei euch.
Ja, aber auch als Einzigen so ein bisschen, glaube ich.
Ja, genau. vielleicht magst du mal so ein bisschen herleiten, wie empfindest du denn so, wie Diablo momentan dasteht? Make Diablo Great Again ist so, die Erwartungshaltung ist ja, dass zum 20. Jubiläum von Diablo hätte ich erwartet, dass da irgendwie ein größerer Knall passiert bei Blizzard, ehrlich gesagt.
Ja, definitiv. Diablo läuft ja schon einige Zeit, oder jetzt eigentlich seit dem letzten Addon, seit Reaper of Souls, was ja 2014 erschienen ist, nur vor sich hin. Da folgt eine Season auf die nächste. Am Anfang war das ja noch ganz witzig, dann neue Helden anzufangen und irgendwelche netten, also wirklich netten im Wortsinne Belohnungen freizuspielen, weil so toll ist es dann auch nicht, was du kriegst, irgendwelche Begleiter, irgendwelche Porträts oder so. Aber jetzt ist es irgendwie Es läuft sich halt so langsam tot, weil sich nichts tut oder viel zu wenig eigentlich. Viel zu wenig neue Inhalte. Es kommt dann hier mal ein neues Gebiet, kommt da mal eine neue Quest oder so eine Mini-Quest halt. Aber es stagniert. Du hast nicht das Gefühl, dass es damit vorangeht. Und das ist halt so unverständlich, weil sich Diablo 3 plattformübergreifend, das sind die Add-ons, glaube ich, mit eingerechnet, aber über 30 Millionen mal verkauft hat. 30 Millionen, muss ich mal vorstellen. Richtig, ja. Und was wir halt immer denken als geldgieriger Großkonzern, der wir nun mal sind bei der GameStar, das muss doch Blizzard irgendwie vermarkten, monetarisieren. Ich meine, ich sitze auf einer Fan-Zielgruppe von 30 Millionen Menschen oder vielleicht auch weniger, je nachdem, wie viele das Add-on das Spiel doppelt gekauft haben, wie auch immer, aber von Millionen Menschen. Mhm. Und mach nichts mit ihnen und gebe ihnen aber auch nichts. Und was dann auf der Blizzard auf der BlizzCon angekündigt wurde, das wurde ein bisschen eingeleitet mit diesem Tweet, der so parallel ungefähr zur Gamescom kam, wo jemand gefragt hatte auf Twitter, hey Blizzard, wie sieht's denn aus mit Diablo auf der BlizzCon? Da hört man irgendwie gar nichts. Und Blizzard hat dann geantwortet mit dem offiziellen Diablo-Account, dieses Jahr wird's auf der BlizzCon richtig cool. Und wir so, jawohl, ein Winter-Add-on. Ja? Winter is coming, jetzt wird's geil. Ja. Und dann kündigen sie halt diesen Necromancer.
Ach so, wegen cool.
Ja, wegen cool, ja klar. Ja, genau. Das war dann sofort mein Switch, weil sie hatten vorher in Diablo 3 Gebiete eingebaut, die ein bisschen verschneiter sind. Irgendwie dieser komische Barbarenwald und gut, da gab es nur diese Insel, die war eher verregnet, aber so ein bisschen auf dieses Winterthema hingeführt, aber dann nichts draus gemacht. Und ich dachte, na, das ist jetzt doch der perfekte Ansatzpunkt, wenn man sagt, okay, jetzt nach 20 Jahren zum 20-jährigen Jubiläum von Diablo, bam, bringen wir ein neues Add-on. Und außer mir haben das wahrscheinlich auch noch viele andere Leute gedacht und die waren entsprechend enttäuscht, als es dann eben nur diesen Nekromanten-DLC und das diesen Retro-Dungeon gab, der Diablo 1 nachbaut in scheußlich.
Ja, genau, was ja eine ganz nette Idee ist, aber wir haben es im BlizzCon-Cast ja ausführlich besprochen, das ist nur ein Event. Also ich meine, es ist löblich, dass der umsonst ist und man einmal im Jahr, im Januar dann in diesen Dungeon kann, aber das ist, glaube ich, auch nicht das, was die Leute sich erhofft haben, wenn sie von einem Remake gesprochen haben.
Genau. Und er ist auch nicht wirklich toll, das muss man ja mal sagen, ich habe den ja schon auf dem Testserver gespielt und es ist ja nur quasi ein Pixel-Rebrush von schon bekannten Grafiksets und diese Pixelmaske, die da drüber liegt, zumindest zuletzt, als ich es gespielt habe, dafür gibt's ja Testserver, vielleicht fallen sie da noch dran, aber diese Pixelmaske, diese Pixelschicht macht's auch noch brutal unübersichtlich, weil ich bin dann irgendwie da durch die Kathedrale gelaufen und da gab's halt irgendwelche Zombies und ich habe einen Zauberer, da ist eh schon alles voll mit Effekten in Diablo 3 und ich habe diese Zombies nicht mal gesehen und irgendwas hat mich dann immer umgehauen und also da habe ich auch gedacht, also das kann es doch nicht sein. Das kann doch nicht das sein, wo diese Serie hingeht.
Und den Nekromanten, da haben sich natürlich viele drüber gefreut, weil das halt einfach ein absoluter Fanliebling ist. Ist ja auch ein cooler Charakter. Mit dem Witch Doctor waren ja nicht alle Pet-Spieler so zufrieden. Mhm. Ja. Und der Nekromant ist sicherlich eine coole Ergänzung. Aber mich hat verwundert, dass wenn jetzt schon der Nekromant kommt, also sprich, sie stecken Arbeit rein in den Charakter, sie passen ja auch die Story entsprechend an mit den Dialogen und so weiter, aber dass der nicht noch ein neues Gebiet wenigstens dazu bekommt, damit auch so ein bisschen die Solo-Spieler irgendwie einen Add-on bekommen, sondern der wird wirklich nur ein Character-Pack sein. Es wird, glaube ich, ein oder zwei neue Maps oder sowas geben, gell? Aber insgesamt ist es ein reiner Character-DLC und das finde ich eine auch sehr seltsame Entscheidung.
Ja, total seltsam. Und unsere geheime Theorie ist ja, dass sie irgendwann mal angefangen haben, an einem zweiten Add-on zu arbeiten und jetzt so ein bisschen das verwerten, was fertig geworden ist. Kann man nicht belegen, ja, es gibt keine Beweise dafür, das ist nur Spekulation, aber es deutet alles so ein bisschen darauf hin, dass es halt einfach bei Diablo 3 in letzter Zeit ein bisschen ziellos war. Das hat ja dann auch der Game Director, erst der erste Game Director aufgehört, der Jay Wilson, dann der zweite Game Director, der Josh Mosquera, dann haben sie einen neuen Game Director gesucht, ein paar Wochen lang, jetzt haben sie wohl einen, weil die Stellenanzeige nicht mehr da ist. Genau. Aber irgendwie es wirkte halt von außen so ein bisschen führungslos und ein bisschen planlos. Wie gesagt, eine Season nach der anderen, alles schön und gut, es passiert was, auf dem PC zumindest, aber also es gibt keine große Vision und deswegen, vielleicht mag es ja durchaus so sein, dass sie irgendwann tatsächlich dann, als Reaper of Souls fertig war, angefangen haben, an einem zweiten Add-on zu arbeiten, dann gab es aber intern irgendwie Umschichtungen und andere Probleme und Projekte, die vielleicht wichtiger waren als das, oder wer weiß, Nachfolger, die wichtiger waren. Und dann haben sie gesagt, na gut, veröffentlichen wir das halt, machen wir es so fertig, dass es halt unserer Qualität entspricht, dass es vernünftig ist, aber wir machen kein ganzes Add-on, sondern nur noch so einzelne Stückchen.
Um nochmal auf diese Konzerngeschichte zu kommen, ich meine, Spieleentwickler entwickeln Spiele, klar, weil sie natürlich auch eine gewisse Leidenschaft haben, aber in erster Linie will eine Firma natürlich auch Geld verdienen mit einem Spiel. Da braucht man ja nicht um heißen Brei zu rumreden, bis auf zwei, drei Indie-Entwickler, die sagen, sie haben eine Allergie gegen Geld.
kann man, glaube ich, Blizzard nicht vorwerfen, dass sie nicht wissen, wie man Geld verdient. Ja, also man kann, Hearthstone ist ein sehr schönes Beispiel, dass sie wissen, wie weit man auch mit Free-to-Play und so gehen kann, um trotzdem noch eine gewisse Fanbase zu halten. Und das Ding ist ja mit Diablo, dass da ja seit dem Verkauf des Add-ons kein Geld mehr fließt. Also die Seasons kosten ja trotzdem Arbeit, da müssen Server bezahlt werden, die laufen, da werden ja trotzdem neue Inhalte, auch wenn es vielleicht nur kosmetische kleine Dinge sind, aber es muss ja trotzdem jemand sich da hinsetzen und dieses Zeug produzieren, das kostet ja alles Geld. Die Server zu laufen zu lassen, den Support, und es gibt keinerlei Mikrotransaktionen in Diablo bis jetzt.
Ja, ja.
Und deswegen darf man sich ja wirklich zu Recht fragen, will Blizzard kein Geld mehr mit Diablo verdienen, weil wir sind ja immer davon ausgegangen, dass sie diese Seasons halt am Laufen halten, um die Community am Laufen zu halten, um die warm zu halten, um dann endlich zu sagen, jetzt kommt der DLC. Ja, jetzt könnt ihr wieder richtig hier 30€, 40€ ausgeben, jetzt gibt's wieder Content. Aber da das jetzt nicht passiert ist auf dieser BlizzCon, glaube ich ehrlich gesagt auch nicht mehr, dass überhaupt noch ein DLC kommt.
Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir erleben halt gerade so ein bisschen das neue Blizzard. Weil wir ja, du hast es gesagt, an Hearthstone hat man gesehen, dass auch Blizzard gemerkt hat, dass ein Spiel nicht riesig sein muss, wenn es auf den Markt kommt, sondern halt klein anfangen kann als Online-Service, ja, Games as a Service, das tolle Stichwort des 21. Jahrhunderts. Genauso hat man es gesehen bei Overwatch. Auch das wird ja jetzt nach und nach ausgebaut, kam auch relativ kompakt auf den Markt, hat sich trotzdem was 20 Millionen mal verkauft, glaube ich, also irrsinnig
viel. Aber mit Mikrotransaktionen.
Und hat noch dazu Mikrotransaktionen, ja. Und natürlich kann man bei Diablo 3 sagen, so ein bisschen als romantischer, altmodischer Gamer, ja, das ist halt so, wie früher Spiele gemacht wurden. Ne? Du verkaufst es und hältst dann den Multiplayer-Server halt aufrecht mit dem Geld, das du sowieso schon damit verdient hast. Vielleicht verkauft sich's ja auch noch weiterhin. Ich weiß ja nicht, was die momentan noch am Handel so verdienen. Aber auch Blizzard wird inzwischen gemerkt haben, dass es halt, also dass der Markt sich auch wandelt in dieser Hinsicht und dass es eben eher in diese Service-Richtung geht und dahin Spieler langfristig zu binden, indem man immer neue Inhalte nachliefert. Und du hast ja die perfekte Theorie, was das jetzt für Diablo 3 bedeuten könnte.
Ja, also ich glaube ja, dass Diablo 3 tatsächlich zu einem Free-to-Play-Konzept umgemodelt wird. Man hat es gesehen an Path of Exile. Das ist ja ein, quasi holt genau die Spieler ab, die sagen, Diablo 3 ist mir zu wenig Diablo 2. Und deswegen ist Path of Exile auch so ein Action-RPG Free-to-Play, was dadurch aber auch ein sehr hohes Endgame-Niveau hat, würde ich jetzt mal sagen, weil man unglaublich viel optimieren und machen kann und dieses Free-to-Play halt rein kosmetisch funktioniert. Und an Hearthstone und so hat man ja auch gesehen, dass das durchaus angenommen wird, so faire Free-to-Play-Konzepte. Und deswegen bin ich eigentlich relativ fest davon überzeugt, dass Diablo 3 auf lange Sicht, also oder auf nahe Sicht irgendwie auf ein Free-to-Play-Konzept umgestellt werden wird, ehrlich gesagt.
Also sag mal so, wenn ich entscheiden dürfte bei Blizzard, was ich tue, wäre das zumindest relativ weit oben auf meiner Liste. Ich bin mir nicht sicher, tatsächlich, weil das ist ja dasselbe, was wir jahrelang über World of Warcraft gesagt haben. Wir saßen ja
nicht. Aber das hatte ja eine Abo-Gebühr, das ist ja
unnötig. Ja, genau, das hat eine Abo-Gebühr. Klar, das finanziert sich anders, aber auch da ging es ja immer so, naja, wir saßen halt in jedem Interview und haben gefragt, wann kommt das Free-to-Play? Bei StarCraft ja auch so ein bisschen. Hey Mensch, wann macht ihr da mal eine Free-to-Play-Version und versucht irgendwie Geld mit dem Marketplace zu verdienen oder so? Hatten sie ja auch angedacht. Aber es tut sich dann so wenig. Ich weiß halt nicht, wie flexibel Blizzard noch ist mit seinen schon veröffentlichten Spielen. Ich finde das total logisch. Also es wäre eine total nachvollziehbare Entscheidung, jetzt zu sagen, okay, Diablo 3, das Grundspiel ist jetzt Free-to-Play, das Reaper of Souls müsst ihr euch trotzdem dazu kaufen, Edge Badge, und wir bringen dann mit den Gebühren, die wir da, oder mit den nicht Gebühren, wir bauen irgendwie einen Ingame-Shop ein, wo man irgendwie kosmetische Sachen kaufen kann, irgendwie nette Begleiter, irgendwie coole, lustige, leuchtende Schwerttransmogrifikationen, wie auch immer. gibt's ja alles schon, ja, gibt's ja auch bei jeder Season wieder, nur halt jetzt dann vielleicht gegen Geld, und bringen dafür aber dann auch wieder regelmäßig kostenlosen Inhaltsnachschub, also neue Gebiete, neue Mini-Quests, neue Charaktere, wer weiß. Ja? Also sprich, wir versuchen das halt auch wieder aufzubauen und dadurch würden sie sich halt auch so ein bisschen freischaufeln, um nebenher am Nachfolger arbeiten zu können.
Das glaube ich nämlich auch. Also dass sie einfach noch mehr Zeit brauchen, wie du gesagt hast, diese Führungspositionswechsel und keinen richtigen Creative Director, der da irgendwie, vielleicht fehlt ja auch bis jetzt so ein bisschen die Idee oder der Mut, wie Diablo 4 sein muss, weil ich glaube, Diablo 4 muss ich schon sehr stark von Diablo 3 nochmal verändern. Da können wir gleich drüber reden. Und deswegen glaube ich einfach, dass Diablo 3 da wie an so eine Lebensverlängerungsmaschine angeschlossen werden könnte, wenn wenn auf Free-to-Play umgestellt wird. Ich meine, das würde sich so anbieten. Die Seasons gibt's ja schon. Das heißt, über den Season Pass brauchen wir gar nicht diskutieren. Ja? Das heißt, den kannst du direkt einführen, dass du eben so diesen Liga-Modus spielst. Optische mit den Transmogrifikationen ist quasi auch das System schon da, für kosmetische Items irgendwie Geld verlangen zu wollen. Und man darf ja auch nicht vergessen, wenn man Diablo 3 von Anfang an in der Vanilla-Version gespielt hat, das hatte ja eigentlich schon ein Free-to-Play-Modell mit eingebaut. Also diese Mikrotransaktionen waren ja sogar schon im Spiel mit dem Auktionshaus, was ja dann zum Glück damals auch gestrichen wurde, weil es ja überhaupt nicht funktioniert hat. Mhm. Aber man darf ja, man darf nicht vergessen, dass Diablo quasi dieses Mikrotransaktionskonzept ja sogar schon mitgedacht hatte zu Beginn.
Ja.
Also von daher ist da vielleicht auch so ein bisschen begründet, warum sie sich noch nicht so richtig trauen, weil sie halt diesen Shitstorm durch das Auktionshaus auch noch nicht so ganz verdaut haben.
Definitiv, das glaube ich schon. Also alles, was irgendwie, es ist ja auch klar, alles, was in so eine Richtung geht, ein Spiel zu monetarisieren, das man eh schon verkauft hat, ist immer ein bisschen kritisch. Witzigerweise bei Overwatch funktioniert es aber mit den Lootboxen.
Also, weil es halt von Anfang an mit drin
war. Ja, genau, weil es, ja, das Echtgeld-Auktionshaus ja eigentlich auch, aber das war ja halt nochmal, das hatte ja viele andere Probleme, auch mit dem Schwierigkeitsgrad und Drop-Rates und sowas, um Gottes Willen. Reden wir nicht über die alten Zeiten, wie
schrecklich. Wenn der Loot damals gut gewesen wäre, hätten sich die Leute, glaube ich, auch nicht an dem Auktionshaus gestört. Aber wer Diablo 3 am Anfang gespielt hat, da ist ja nur Schrott aus den Monstern gefallen.
Ja, klar. Wirklich, und alles, was Legendary war Mist, konntest du gar nicht brauchen und so weiter. Ja. Also, ja, klar, das Loot-System war halt einfach verquer. Was sie halt machen müssten, wenn sie jetzt auf Free-to-Play umstellen, ist das, was auch viele MMOs versucht haben oder zumindest halt auch einigermaßen hingekriegt vielleicht, dass sie gleichzeitig versuchen, durch die Free-to-Play-Umstellung neue Spieler irgendwie anzulocken, damit es weiter am Laufen bleibt, und gleichzeitig Legacy-Spieler, also Spieler, die es jetzt sowieso schon spielen und die es damals gekauft haben, irgendwas zu geben. Also irgendwie einen Bonus zu geben, irgendwie denen direkt ein Abo zu schenken, denen irgendwie direkt von vorn weg irgendwie ein neues Rüstungsset, wie auch immer, ja. Also, dass man, wenn man Diablo 3 schon hatte, irgendwas kriegt, dass man erstens sagt, okay, ich spiele noch mal ein bisschen weiter oder ich steige vielleicht sogar noch mal neu ein als alter Diablo 3-Besitzer und sich nicht so veralbert vorkommt, dass man irgendwann mal Geld ausgegeben hat für ein Spiel, das jetzt plötzlich kostenlos ist.
Was ja natürlich auch Quatsch ist, weil man hat ja den Gegenwert schon bekommen.
Ja.
Man hat es ja gespielt. Das finde ich immer Quatsch, aber es ist halt so eine emotionale Geschichte.
Genau.
Wenn dein Spiel, für das du 60 Euro bezahlt hast, dann Free-to-Play wird, fühlt man sich halt einfach ein bisschen doof. Ich finde, das könnten sie aber recht einfach machen, indem sie halt einfach sagen, alle Besitzer bekommen den Necromanten umsonst. Weißt du? So zum Beispiel. Und das neue Chapter, das erste, und ab da muss man dann zahlen. Das heißt, dadurch, dass dann Free-to-Play wäre halt auch wieder einfach Geld da. Also ich meine, dieses stiefmütterliche Behandeln des Diablo 3-Franchises momentan könnte dadurch halt auch wieder richtig Frischblut bekommen sozusagen, weil wenn dann wieder durch Free-to-Play neues Geld fließt, dann ist, glaube ich, auch intern als Team. Ich meine, das sind ja wie so Cash-Center quasi, musst du dir vorstellen, glaube ich. Mhm. Oder kann man sich, glaube ich, so vorstellen, dass Diablo 3 momentan innerhalb der Diablo-Hierarchie wahrscheinlich automatisch an letzter Stelle steht, einfach dadurch, dass es halt kein Geld generiert, oder? Also wenn du jetzt der Manager bist von Blizzard und du musst entscheiden, wo setzt du deine Ressourcen an, dann wäre, glaube ich, jetzt ein Diablo 3 eine Season, da setzt du halt am wenigsten Leute hin, weil warum sollst du das machen? Da wird ja nichts verdient.
Genau.
Ja, also du machst halt das Nötigste, um die Fans irgendwie bei Laune zu halten, aber du investierst nicht mehr. Und ich glaube, das begründet so ein bisschen, warum da nichts passiert.
Ja, das finde ich absolut, wie gesagt, absolut nachvollziehbar. Ich bin mal sehr gespannt, ob sie es vielleicht jetzt sogar schon, ob sie sich trauen, ob sie es vielleicht sogar schon dann zum Necromancer DLC umstellen. Ich weiß es nicht.
Ja. Man könnte natürlich auch, vielleicht sagen sie auch, komm, lass Diablo 3 in Ruhe ruhen. Der Necromancer, alles andere, was wir da mal für einen DLC entwickelt haben, lassen wir in die Seasons einfließen und dann lass uns mit voller Kraft an Diablo 4 arbeiten. Lass uns doch darüber mal reden. Ich habe geschrieben, ein neues Diablo darf kein Diablo 3,5 werden. Da sind wir uns, glaube ich, einig, oder? Dass Blizzard für sich auch diesen Anspruch hat, wenn wir ein Diablo 4 machen, was sich eigentlich genauso spielt wie ein Diablo 3, dann können wir keinen Blumentopf mitgewinnen. Also ich glaube, dass Diablo 4 sich deswegen auch so viel Zeit lässt, weil Blizzard damit was ausprobieren, was Neues machen möchte, was sich ordentlich von den anderen Diablos unterscheidet.
Absolut, absolut. Also im Prinzip sind wir jetzt an dem Punkt, wo wir eigentlich sagen müssen, ich meine, das Genre gibt es seit 1997, 20 Jahre, ne? Und wir wären jetzt an dem
96,
Punkt.
96, oder?
96, genau, Weihnachten 96.
Du bist schon in 2017,
weil ich glaube, Deutschland ist erst 97 erschienen. Nein, das ist wurscht. Ja, genau. Ich lebe schon im nächsten Jahr. Für mich ist alles gut. Also, dass es seit 20 Jahren gibt und wir sind langsam an dem Punkt, wo man sagen müsste, okay, wie kann der nächste Schritt aussehen? Wie geht's weiter? Weil alles, was jetzt so ein isometrisches, klassisches Hack and Slay ist, wird halt automatisch mit allem verglichen, was es in den letzten 20 Jahren da schon gab. Und insbesondere natürlich mit Diablo 3 und den ganzen anderen Spielen, die momentan am Markt sind. Also zum Beispiel in Path of Exile. Und auch da, wenn du jetzt nochmal so ein Spiel auf den Markt bringst, das im Prinzip genauso ist, nur halt irgendwie mit besseren Effekten und keine Ahnung, größeren Talentbäumen oder so, kann es ja trotzdem immer noch nicht das Endgame haben, was diese Spiele bieten. Also sprich diese ganzen, was Path of Exile alles eingebaut hat, an Zufallsdungeons und so. Ja. Und dann würden die Spieler ja sagen, ja Moment, hier habe ich doch mein cooles Endgame, warum soll ich denn da schon wieder von vorne anfangen? Und es wäre mühsam, glaube ich. Und deswegen müsste Blizzard jetzt sich eigentlich hinstellen, und vielleicht tun sie das intern ja auch, und sagen, was ist der nächste Schritt? Wie bringen wir dieses Genre so voran, dass die Leute nicht sagen, ja, ist halt wieder ein Diablo, ne? Sondern, Mensch, das ist die Zukunft des Action-Rollenspiels. Das ist der nächste Schritt und ich will es schon alleine kaufen oder ausprobieren oder wie auch immer, um zu erleben, wie es denn ist jetzt in dieser neuen, in dieser neuen Welt.
Ich habe das ganz krass gemerkt. Ich habe mich so ein bisschen auf dieses Volzen gefreut. Das ist dieses, was mal als Umbra bei Kickstarter gestartet ist. Das ist so ein Diablo-Klon im Endeffekt mit einer Cry-Engine. Und man hört schon dadurch, dass ich sage Diablo-Klon, es ist halt genau dieses Gefühl, weißt du? Du startest dieses Spiel, so wie bei Torchlight auch, so wie bei Path of Exile. Und du denkst automatisch, auch wenn du gar kein großer Diablo-Fan bist, denkst du halt, okay, das ist wie Diablo und das ist nicht wie Diablo. Also hier ist es ein bisschen was anderes, wie bei Volzen zum Beispiel, gibt's keine festen Charakterklassen, sondern dein Charakter entwickelt sich durch den Talentbaum in eine bestimmte Richtung. Das heißt, du wählst nicht am Anfang Magier aus. Aber das sind so kleine, feine Unterschiede, die natürlich das Spielgefühl auch verändern. Und natürlich ist ein Diablo in der Cry-Engine hat halt auch andere Effekte und hat eine coole Lichtstimmung und so weiter. Aber trotzdem bist du immer auf diesem Niveau, das ist wie Diablo, du bist immer auf diesem Vergleich-Level. Und das kann Blizzard nicht wollen, dass man Diablo 4 mit Diablo 3 vergleicht. Das ist ja bei Diablo 3 zu Diablo 2 schon passiert, natürlich, logischerweise, weil sie halt auch auf dieser isometrischen Sicht geblieben sind. Und aber man muss ja auch fairerweise sagen, Diablo 3 spielt sich schon komplett anders als Diablo 2. Also man merkt richtig, wo sie rangegangen sind, was haben sie verändert. Wir haben uns da ja auch so einen Talk angeschaut von dem, wie hieß der?
Jay Wilson,
genau. Mhm. Und das war super spannend. Der hat auf der GDC 2013, ist auch ausführlich in dem Artikel beschrieben, hat so über die Säulen von Diablo geredet. Was ist die Designphilosophie bei Blizzard? Was ist die Kernkompetenz quasi von einem Diablo? Was muss drin sein? Und wo können wir Stellschrauben drehen, damit sich das Spiel anders anfühlt? Wo können wir verbessern? Und da hat er auch ganz ehrlich eben so zugegeben, was hat denn zum Beispiel nicht funktioniert und so. Das war super spannend zu sehen. Und deswegen, nach diesem Talk war ich noch mehr davon überzeugt, dass Diablo 4 sich grundlegend von Diablo 3 unterscheiden wird. Was glaubst du denn, was, ich meine, wir sind jetzt beides keine Spieleentwickler, aber was würde dich denn reizen als Diablo 4, was müsste das denn anders machen?
Also es müsste auf jeden Fall irgendwas mit Katzen sein. Na Gott. Ja. Also die offensichtliche Neuerung. Und es hatte der Wilson
ja auch Eulen, genau.
Mit Eulen?
Ja, also Eulen.
Ja, mit Eulen.
Eulen sind die neuen Katzen.
Also da haben wir es doch jetzt. Dasselbe isometrische Hack and Slay, nur mit Eulen.
Und man muss kleine Monster zwischendurch in so Eiern fangen. Das wäre doch mal ein neues Konzept.
Ja, oh mein Gott, in der echten Welt draußen.
Oh ja, geil. Wir müssen den Artikel umschreiben. Ja. Diablo 4 wird ein iOS-geobasiertes Spiel.
Wenn es das wird, ja, so Augmented Reality, wo du dann im Bus sitzt und wild mit den Händen fuchtelst, um irgendwelche Monster zu zerlegen mit deinem virtuellen Schwert.
Geil. Und Blizzard bringt eine Maus mit es gibt ja leider kein Stecker mehr fürs iPhone 4.
Mist. Ja, stimmt. Keine Peripherie. Mist, ja.
Aber stell dir mal vor, du sitzt so mit dem iPhone und hast so eine Maus und dann so klick, 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 klick,
klick, klick, klick, klick. Du drückst halt die ganze Zeit auf das iPhone, ja, auf den Bildschirm.
So ein Endless Runner, so wie Super Mario Run.
Mein Gott.
Das habe ich wirklich neulich gespielt. Titan Quest, das ist doch auch, kennst du doch, oder?
Ja.
Titan Quest hat wirklich eine iPad, Tablet, Android-Version gemacht von Titan Quest mit einer eigenen Story, aber das ist wirklich wie ein Endless Runner. Also der Charakter läuft und du kämpfst dann immer nur automatisch mit Tappen. Und ja, dann besiegst du die Charaktere, levelst auf und der Charakter läuft automatisch weiter durch den Dungeon.
Das klingt anspruchsvoll.
Mega spannend, ja.
Ja, mega spannend. Aber ich meine, um mal kurz bei der Idee noch zu bleiben, hast du das, wie hieß es, Infinity Blade? Dieses war ja auch ein Smartphone-Spiel von Epic damals. War es Epic, ja. Ja. Und auch das hatte ja, Ja, eben. Und so könntest du tatsächlich ein Augmented Reality Diablo machen, wenn du dieses Schwertkampfsystem von Infinity Blade nimmst und einfach Monster in der Welt verteilst, die du so erledigen musst und die werfen dann irgendwelche Beute ab und so. Ich sag ja nicht, also Diablo 5 ist sicher. Genau. Vielleicht ist der Vierer dann doch ein bisschen konservativer erstmal. Aber was für Diablo 4, ich meine, was tatsächlich in diese Richtung geht, ist ja, was sie sehr leicht ändern könnten, ist die Perspektive. Also weg von dieser isometrischen Draufsicht hin zu entweder Third Person oder Ego-Perspektive oder beidem. Der Jay Wilson hatte das ja auch in seinem GDC-Talk gesagt, die Perspektive, also es gibt 7, glaube ich, Diablo-Grundsäulen, die einfach jedes Action-Rollenspiel erfüllen muss, unter anderem Zugänglichkeit, Beutefluss und so weiter. Die Perspektive aber gehört nicht dazu. Das ist eine Designentscheidung. Das ist das, also im Prinzip, wo man dann sagt, wie soll sich das Spiel spielen? Wie übersichtlich soll es sein? Wie soll man Dinge lesen können? Aber nicht, wie entsteht ein Flow? Weil der kann genauso in der 3D-Perspektive entstehen.
Ja.
Und wer das,
ja, das fand ich einen sehr entscheidenden Punkt, weil wir ja schon öfter, also ich meine, das war in den letzten 20 Jahren schon öfter mal Diskussionen, spätestens bei Hellgate London, was ja von ehemaligen Blizzard Diablo-Leuten entwickelt wurde. Das war quasi ein Diablo in einem London, was von Dämonenmonstern überrannt wird, aber das wurde immer sehr schön beschrieben, auch von dir in der Wertungskonferenz mit Gunnar.
Oh Gott.
Lange ist her.
Was hast du getan?
Das Diablo aus der Third-Person-Perspektive, so hieß es ja damals eigentlich schon. Das ist, spielt sich wie Diablo, es hat den gleichen Flow wie Diablo, aber eben halt nicht diese Qualität und diese, also du hast es ja damals auch getestet, das war einfach nicht rund. Ja. Aber vom Grundkonzept war es eigentlich schon sehr verlockend. Mal Diablo mit diesem Loot-System und mit den Kämpfen aus einer anderen Perspektive zu spielen. Und da gebe ich dir absolut recht. Oder auch dem Jay Wilson. Ich glaube, dass ein Diablo sehr gut aus so einer Perspektive funktionieren kann, weil es ist ja eigentlich echt Wurst, woher die Kamera auf den Charakter schaut, oder? Das definiert ein Diablo nicht.
Nee, genau, das finde ich nämlich auch. Also es definiert das klassische Diablo, so wie wir es momentan denken, aber deswegen ist es ja auch genau an dem Punkt, wo wir eben das aufbrechen müssen. Wir als Spieleentwickler, ich rede jetzt für die ganze Community. Ich finde ein anderes Spiel, das sehr gut gezeigt hat, wie dieser Perspektivwechsel funktionieren kann und trotzdem diese Essenz nicht verloren geht von dem Hacken, also im Prinzip von dem Hackenslay tatsächlich, ist Borderlands. Weil Borderlands ist ja eine Shooter-Serie. Klar, denkst du erstmal gut, klar, klassischer Shooter, Ego-Perspektive, rumballern, aber verbindet das mit zufälligen Waffen, die zufällige Eigenschaften haben können, irgendwie Millionen Kombinationsmöglichkeiten, was da genau drinstecken kann in so einer Waffe. Und das funktioniert. Auch da funktioniert diese Beutesammelspirale, die ja ganz essentiell ist für ein Diablo. Also muss man sich doch fragen, hey, Moment, warum kann ich sowas nicht auch in ein Fantasy-Setting versetzen, was ja für ein Diablo eigentlich, also ich hoffe, da stimmen wir alle zu, wichtig ist. Nicht, dass es irgendwie Cyberpunk wird oder sowas am Ende. Dann kommst du im Prinzip bei so einer Mischung raus, wie sie Helge London dann halt gemacht hat, dass es halt irgendwie Schwertkämpfe gibt mit in der Third-Person-Perspektive, weil das einfach besser funktioniert bei einem Schwertkampfsystem. Und dass es eben, wenn du Magier bist zum Beispiel, Schießereien in Anführungszeichen gibt, aus der Ego-Perspektive. Hm. Und schon hast du ein quasi 3D Borderlands Hellgate London Diablo Mischmasch.
Ja, und ich meine, wer Borderlands mal gespielt hat, das ist, also die Spirale, die ist so, also diese Loot-Spirale, die funktioniert genauso gut in Borderlands. Also die haben das wirklich verstanden, bei Gearbox so das, was Diablo ausmacht oder diese Action-RPGs in ein Shooter-Genre zu packen.
Ja.
Das hat so gut funktioniert und war so motivierend. Und man merkt ja auch bei Borderlands, es hat mit klassischen Shootern wenig zu tun, weil du viel mehr darauf gierst, gierst. du freust dich immer und dann ploppen da die Farben auf und du hast schon so diesen gleichen Blick, oh, das ist eine Legendary, oh, das ist irgendwie ein Epic, und dann schaust du sofort, was verbessert ist und dann hast du ja auch ein Skilltree und so weiter. Also die von der reinen Mechanik war es natürlich ein Shooter-Gefühl, aber da hast du völlig recht. Wenn ich ein Magier spiele, habe ich genauso Schüsse und irgendwelche Specials. Und auch bei Gearbox haben die ja sehr viel damit experimentiert, mit irgendwelchen zusätzlichen Tasten irgendwelches Zeug loszufeuern, was nicht aus den Waffen kommt. Also da kann man ja wunderbar spielen und ich glaube auch, dass ein Diablo muss immer irgendwas mit Dämonen und Hölle und Himmel und so zu tun haben, sonst wär's halt nicht mehr das Setting. Ja? Man könnte natürlich überlegen, ob so ein Dämonen-Setting auch ein bisschen in die Zukunft gehen kann, aber mir würde ja sowas wie Hellgate London vom Setting hat mich das ja total angesprochen. Also so diese dieses Fantasy-Ding ist halt irgendwie auch ein bisschen boring, finde ich. Es ist so der dieses Klassische, aber ich fände es auch durchaus interessant, wenn es in einem anderen, in einer anderen Zeitepoche spielen würde.
Der Podcast ist an dieser Stelle beendet.
Aber das werden das sie allein wegen Renegade London nicht wagen, von daher.
Ja,
da können wir über Diablo 6 dann drüber sprechen.
Meine Hellgate hat das ja ganz bewusst gemacht damals, die Entwickler, damit sie eben Schusswaffen einbauen können. Das war ja halt einfach dieses, okay, wir wollen halt nicht nur Magie und irgendwelche Bögen und Armbrüste, die halt jetzt tendenziell vielleicht tatsächlich langweilig sind, sondern halt richtige Knarren, Scharfschützengewehre, irgendwelche Miniguns und so weiter. Also sprich, um einfach ihr Waffenarsenal ein bisschen aufzupeppen und das dann ein bisschen bewusst einfach vielfältiger zu machen, was du im Spiel tun kannst. Aber ich finde sowas immer ein bisschen anstrengend, weil es dann halt oft so gekünstelte Szenarien werden, wie sie Hellgate London ja dann letztlich auch hatte. Und das war für mich zumindest eines der Probleme dieses Spiels, dass ich mich einfach nie da drin richtig wiedergefunden habe. Es war halt nicht dieses, und ich mag halt einfach diese klassische Fantasy, es war halt nicht so dieses geheimnisvolle Dorf, was wo irgendwie Monster durchstromern, sondern es waren diese komischen geleckten U-Bahn-Stationen, wo dann irgendwelche Monster in den U-Bahn-Tunnels rumhüpfen und ich denke, das ist U-Bahn und Monster. Also ich bin da kein Fan von. Ich finde tatsächlich, also oder was heißt, es kann schon cool gemacht sein, ja, aber ich finde, gerade wenn man irgendwie kommerziellen Erfolg anpeilt und wir haben ja schon uns darauf geeinigt, dass wir irgendwie fiese Konzernschergen sind, sollte ein Szenario immer so puristisch sein wie möglich, finde ich. Das sieht man auch bei Science Fiction. Sobald es irgendwie abgespaced wird und total abgedreht, dann kapiert es einfach keiner mehr. Bei Fantasy auch teilweise, so wie bei Morrowind. Ich finde, Morrowind ist das beste Beispiel. Fantastisches Spiel, das dritte Elder Scrolls, aber mit diesen Riesenpilzen und überall diese komischen Dunkelelfen und diese komische Göttermythos-Grütze. Da haben sich dann auch viele Leute gedacht, was ist das denn? Und dann kam halt Skyrim, hatte Drachen und Wikinger, bam.
Ja.
Ist jetzt auch nicht wirklich puristisch, aber es hatte halt zwar viel, viel
Kraft. Naja, aber zumindest mit einem Satz, ja.
Genau.
Das hat Drachen, Wikinger fertig. Da weiß man sofort, wo man ist. Und das ist, glaube ich, ein Grundpfeiler von Diablo auch. Diese, es darf keine komplexe Story haben, aber es muss halt ein geiles Setting haben.
Genau. Genau, ja. Das sind ja die Dinge, die man immer leicht vermischt, was ich auch in der GameStar-Community sehe, die immer sehr gerne vermischt werden oder nicht so ausdifferenziert. Auf der einen Seite ist die Story, auf der anderen Seite die Atmosphäre. Und vielleicht in der Mitte noch irgendwo Charakterdesign oder so. Und die drei Sachen muss man eigentlich voneinander trennen, weil Diablo hat nie eine gute Story gehabt. Diablo 3 hat mit Ausnahme von Deckard Cain nie irgendwelche Charaktere gehabt, die irgendwie in Erinnerung blieben. Aber Diablo hat einfach eine verdammt gute, dichte Atmosphäre.
Ja, und selbst wenn du das dritte Mal, vierte Mal, fünfte Mal und hundertste Mal durchläufst, macht es immer noch Spaß, diese Atmosphäre aufzusaugen und diese Stimmung einfach durch diese verschiedenen Gebiete zu laufen, die geht nicht weg. So, das ist echt eine absolute Stärke von Diablo. Und das könnte in einer Third- und First-Person-Perspektive ja durchaus auch noch sogar einen Ticken besser funktionieren, weil man halt noch näher dran ist, gell?
Ja.
Ich finde ein gutes Beispiel, was so dichte Atmosphäre und auch diese Perspektive angeht, sind die Souls-Spiele von From Software.
Oh ja.
Die haben ja mit Diablo erstmal recht wenig gemeinsam, weil sie halt komplett auf der anderen Skala des Schwierigkeitsgrads sind. Aber wenn du mal die Atmosphäre und die Dichte von einem Bloodborne zum Beispiel nimmst, mit diesen Kathedralen und so weiter, da sehe ich deine Augen schon leuchten. Wenn man sich jetzt vorstellt, in so einer Atmosphäre wie Bloodborne durchzulaufen mit dieser Loot-Spirale von Diablo, ja, und dieser Zugänglichkeit und den Kämpfen, dann bin ich da schon sehr begeistert von, weil ich könnte mir das sehr gut vorstellen, weil ich zum Beispiel einer bin, der die Souls-Spiele gerne spielen würde, aber einfach von meinem Spieltyp her viel zu ungeduldig bin für diese Art von Spiel. Und ich reg mich tierisch auf dann, wenn ich jetzt 18 Millionen Milliarden Souls verliere und irgendwie beim Versuch, die wiederzuholen, nochmal irgendwie von der Klippe stürze. Da bin ich einfach nicht der Spieltyp dafür, so dieses mich da so durchzubeißen. Ja? Und deswegen bin ich dann immer ein bisschen traurig, dass ich die Dark Souls und Bloodborne-Spiele so verpasse, weil ich so gerne diese Atmosphäre hätte. Ja. Und da, glaube ich, wäre eine große Chance für Blizzard, in diese Kerbe einzuhauen.
Definitiv. Mir geht's genauso wie dir. Ich habe auch die Frusttoleranz von einem tollwütigen Hund, so ungefähr. Also mich an das Dark Souls kann ich nicht spielen. Ich kann nicht sterben in dem Spiel. Ich hau Sachen kaputt dann tatsächlich. Ist wirklich so. Also ich würde es gerne, aber es funktioniert nicht. Aber tatsächlich, wie du sagst, die Atmosphäre, dieses, gerade bei Bloodborne, das Schauplatzdesign, diese Kathedrale ist halt so fantastisch gemacht. Sowas einfach übersetzt dann in so einen Diablo-Flow wäre großartig. Also das, ich finde, das würde auch super funktionieren.
Ja, und man holt halt vor allem auch diese Zielgruppe ab, wie uns, die sagen, ich würde es halt gern spielen, aber es geht nicht. Und man kann ja die Hardcore-Spieler kann man ja trotzdem noch abholen. Das heißt, die große Fangemeinde, die Dark Souls und Bloodborne und so lieben wegen ihres Schwierigkeitsgrades, die können ja trotzdem Diablo dann in dieser Atmosphäre spielen, weil es gibt ja nach wie vor wahrscheinlich, so wie in Diablo 3, auch diesen Hardcore-Modus, ja, wo du beim ersten Fehler deinen Charakter verlierst und alles weg ist. Also selbst die könnte man ja damit noch abholen.
Ganz genau. Und auch die direkte Steuerung hat sie ja schon quasi bewiesen in der Konsolenversion von Diablo 3. Oder auch schon
meiner Meinung nach viel besser zu Diablo passt.
Ganz genau. Ja, es war auch keine neue Idee, ne? Dark Alliance, Baldur's Gate gab es ja schon vor Jahren, das, was sich ungefähr genauso steuerte. Aber tatsächlich, wenn man das mal gespielt hat auf der Konsole, versteht man nicht, wie man das jemals mit Maus und Hotkeys spielen konnte am PC. Also ganz so krass ist es vielleicht nicht. Ich spiele das immer noch gerne am PC. Aber allein dieses direkte Feedback, das Ausweichen, das gibt dir ein viel besseres Gefühl für den Charakter und ein viel besseres Gefühl, viel mehr Dynamik für die Kämpfe, als irgendwie 1, 2, 3, 4 zu klicken. Was ja schon immer noch in diese MMO-Richtung geht, in diese klassische, die ja auch irgendwie schon ein bisschen ausgelaugt ist, wo mal was Neues passieren muss. Und das könnte es halt mit einem 3D-Action-Diablo halt viel, viel besser einfangen, so eine Dynamik. Das Einzige, was ich mir denke, ist, es muss halt ein vernünftiges Schwertkampfsystem haben. Und das darf nicht zu taktisch sein, ne? Weil dann ist es schon wieder unzugänglich, weil wenn ich mir dann von Anfang an überlegen muss, ob ich meine Klinge 30 Grad oder 40 Grad neigen muss, um den Axthieb jetzt abzufangen, dann wird es schon wieder zu krass. Mhm. Oder wenn zu viel irgendwie ich mit Physik denken muss, also alles, was mich so bewusst auffordert, zumindest am Anfang, irgendwie Dinge taktisch überlegt, hoch überlegt anzugehen, ist für Diablo schon wieder schlecht, weil es so eine Einstiegshürde ist einfach.
Hm. So ist bei einem also Diablo zeichnet sich ja dadurch aus, dass ich in den ruhigen Phasen, wenn ich mein Charakter skille, meine Items zusammenstecke, dass ich da konzentriert überlege und einfach gucke, was hat die besten Werte, was möchte ich gerne, wie möchte ich gerne spielen, möchte ich denn, wenn ich so oder so spielen oder möchte ich eher diesen Build ausprobieren. Das ist ja dann so die Phase in Diablo, in der man irgendwie taktiert. Würde ich sagen, ja. Guckt einfach, was möchte ich, wie möchte ich spielen. Aber das Spielen selber muss dann eigentlich auch fast nebenbei auch funktionieren. Also ganz viele Leute spielen Diablo und unterhalten sich nebenher und telefonieren oder was weiß ich, oder schauen ihre Lieblingsserie. Ja? Also ich meine, auch diese Zielgruppe muss Diablo 4 abholen. Deswegen glaube ich auch, dass das Kampfsystem wird, glaube ich, in so einer Third-Person, First-Person-Perspektive deutlich, wie sagt man da, deutlich mehr auf Skill basieren. Ja. Also dass ich viel mehr direkt steuern muss, wie ich kämpfe und auch das Schwert so mehr oder weniger lenke im Vergleich zu einem Diablo 3, 2, 1, wo ich halt mit der Maus klicke oder eben den Button klicke. Ich glaube, dass da auch der Perspektivenwechsel wird gerechtfertigt durch einen actionreicheren Kampf.
Ja.
Das glaube ich schon.
Glaube ich auch.
Aber es muss trotzdem noch intuitiv funktionieren und naheliegend sein und nicht ein kleinster Fehler so hart bestraft werden, wie es halt zum Beispiel das Kampfsystem bei den Souls-Spielen ist.
Genau, zumindest am Anfang. Also das ist ja auch Diablo
3. Kann im Endgame durch schwerer werden eben.
Genau, Diablo 3 skaliert ja auch. Also Diablo 3 ist, auch wenn man es auf den hohen Qualstufen spielt, eines der Spiele, die ich zumindest kenne, in denen Movement enorm wichtig ist. Du musst genau gucken, wo laufe ich hin? Also wo stehe ich gerade? Was kann der Gegner mit mir machen, wenn ich da stehe? Und sollte ich da vielleicht nicht lieber weggehen? Und das mit 5 Gegnern gleichzeitig und 5 Effekten gleichzeitig. Und wenn du es noch mit anderen Leuten spielst, wird es komplett unübersichtlich, aber es macht ja nichts. Also da geht's halt sehr, sehr viel in taktischer Hinsicht um Bewegung und wo kann ich überhaupt noch hingehen in dem Moment, gerade wenn es dann Flächeneffekte gibt bei den Elite-Gegnern und so weiter. Also das funktioniert dann schon. Nur ich möchte in einem Diablo halt nicht, gerade auch bei Schwertkämpfen, groß überlegen müssen, zum Beispiel, welche Schlagart setze ich jetzt ein. Ja. Da ist es dann doch eher Movement-basiert, wo gehe ich hin, was mache ich jetzt. Also das ist tatsächlich, finde ich, eine knifflige Aufgabe, aber auch keine unlösbare.
Und das passt auch ganz gut, finde ich, dann zu der, dadurch, dass sie da vielleicht ein bisschen was Neues probieren mit Diablo 4, werden sie wahrscheinlich auch einfach ein paar Hater verlieren, die sagen, Diablo muss isometrisch sein, das spiele ich nicht. Ja? Das wird es garantiert geben. Dafür wird es eben auch neue Menschen geben, die sagen, geil, die isometrische Ansicht, die fand ich so altbacken, jetzt schaue ich es mir an. Also ich glaube, das wird sich einigermaßen ausgleichen. Und deswegen glaube ich auch, dass die die Umstellung von Diablo 3 auf Free-to-Play auch in diesem Kontext Sinn macht, weil sie das dann, spätestens wenn Diablo 4 kommt, wird sich Diablo 3 nicht mehr groß verkaufen. Davon kann man, glaube ich, ausgehen, weil es halt einfach dann der Nachfolger da ist. Aber wenn man dann eben schon auf einem Free-to-Play-Modell ist oder zu dem Zeitpunkt umstellt, dann wird man auch die Leute nicht an Konkurrenz verlieren, die zum Beispiel dann sagen, ja, dann spiele ich halt jetzt endlich Path of Exile oder so. Sondern dann hat ja Diablo 3 auch wieder eine Berechtigung sozusagen, zu sagen, wir fangen damit die Spieler auf, die halt einfach weiterhin isometrisch spielen wollen und können denen aber dort dann auch neue Inhalte liefern. Also das finde ich und passt auch noch gut zusammen so.
Ja.
Diablo 4 probiert neue Dinge aus und Diablo 3 fängt dann die auf, die da gar keinen Bock drauf haben und die wird es definitiv geben.
Mhm. Ja, definitiv, klar. Und wer weiß denn, wie wir vorhin gesagt haben, wie viel sie dann tatsächlich aus Overwatch und Hearthstone sich abschauen wollen, weil auch ein Diablo 4 könnte ja erstmal kompakter erscheinen. Also nicht als riesiges Vier-Akt-Story-Action-Rollenspiel mit Zufallsdungeon und Endgame und 250 Talenten im Talentbaum, sondern vielleicht erstmal als kleineres Spiel. Also vielleicht doch dann tatsächlich mit vier Akten, aber dann halt nur drei Charakteren statt schon von Anfang an fünf und halt als so und einen Grundstock liegen erstmal. Und das kann man ja dann weiter ausbauen, auch vielleicht nach den Wünschen der Fans. Dann dauert's halt nicht, wie viele Jahre jetzt? Fünf bis zum Necromancer, sondern vielleicht nur noch eins, ja, bis der dann kommt. Und um diesen Service-Gedanken dann eben weiterzuführen. Vielleicht würden sie Diablo 4 dann nicht direkt Free-to-Play machen, weil dann würde es Diablo 3 Konkurrenz machen, wenn das Free-to-Play wird, sondern halt auch wie Overwatch Pay-to-Play. Und dann halt mal gucken, was man noch dazu bastelt. Vielleicht gibt's dann irgendwie DLCs, die Geld kosten. Vielleicht gibt's auch einen Season-Pass, mit dem man DLCs, die gratis erscheinen, einfach früher kriegt, so wie es bei Rainbow Six Siege ist, was irgendwie das beste DLC-Modell hat, das es jemals gab. Alles erscheint gratis. Wenn Season Pass hat, kriegt es nur früher. Alle anderen Leute müssen es halt mit Ingame-Währung freischalten, aber es wird beim Diablo ja genauso gehen. Dann fallen da halt irgendwelche bunten Diamanten. Mit denen kann ich mir dann neue Levels freischalten.
Naja, und dieses 20 Stunden spielen, bis ich einen neuen Operator habe bei Rainbow Six, das dürfte bei Diablo ja kein Problem sein. Ja,
genau, das machst du dann am Abend mal schnell. Stimmt. Und das, also, es würde halt alles so wunderbar ineinander greifen dann. Also sprich diese, also eigentlich verstehe ich nicht, warum es das nicht längst schon gibt.
Warum nicht wir schon da die Creative Director sind bei Diablo?
Vielleicht habe ich mich ja beworben. Nein.
Ab 15.000 Patreon Goal.
Ich glaube, es ist ein undankbarer Job.
Oh ja, das glaube ich auch bei der Community. Man kann es nie allen recht machen. Die andere Überlegung, die auch so im Raum schwirrt, wenn wir gerade bei Games as a Service und so weiter sind, könntest du dir denn vorstellen, dass Diablo auch in diese MMO-Geschichte geht? Also ich finde es immer bei Blizzard jetzt sehr schwer zu sagen, weil sie halt einfach schon das weltweit erfolgreichste MMO haben im Haus und deswegen, glaube ich, wenig Interesse haben, sich da in-house Konkurrenz zu machen und Diablo zu einem MMO umzuwandeln. Aber wenn man sich so anschaut, was in Korea zum Beispiel gerade passiert, da sind zwei hochgradig interessante Diablo-artige Action-RPG-Spiele in Arbeit, Lost Ark und Lineage Eternal. Und die sehen fantastisch aus und haben aber einen unglaublich starken Fokus auf diesen MMO-Charakter. Sprich, du wirst auch nebenher angeln können. Du bist immer mit irgendwie 20, 30 Spielern gleichzeitig bei irgendwelchen Raids und so weiter dabei. Also das sieht schon sehr, sehr verlockend aus, was da passiert. Und ist halt die Frage, ob das jetzt auch wieder zu spät ist für Blizzard, in diesen MMO-Bereich vorzudringen, wenn halt so Spiele wie Lost Ark und Lineage Eternal 2017 jetzt rauskommen und vielleicht auch nach Europa schwappen. Und je nachdem, wenn die erfolgreich sind, haben die halt auch wieder einen Vorsprung. Also, wie siehst du das denn? Ist das komplett dann obsolet für Blizzard oder kommen da so MMO-Züge in Diablo 4 rein?
Also, ich fände es tatsächlich logisch, wenn sie so MMO-Elemente reinbringen würden. Allein schon was Spielerbindung angeht. Wenn es irgendwie, sagen wir mal, irgendeine Art von Raids gäbe. Man muss immer sehr vorsichtig sein, was man bei Diablo sagt, weil sonst heißt es gleich wieder, oh mein Gott, Raids in Diablo, es geht doch nicht, das ist nur Action-RPG. Ja, ist es ja dann immer noch. Aber halt, wenn es irgendwelche Bosskampfinstanzen gäbe oder sowas, mit wo man sich vielleicht auch mal ein bisschen so klassisches Teamplay ausdenken muss, dass jede Klasse eine Rolle erfüllt, dass dann irgendwie, keine Ahnung, der Paladin halt vielleicht dann mal nicht direkt vorstürmt, sondern ein bisschen im Hintergrund bleibt und heilt oder so. Wie auch immer. Also das kann schon funktionieren. Und ich glaube auch, dass die Lost Ark und Lineage Eternal, die ja beide fantastisch aussehen, schon wieder zu viel Wert auf diesen MMO-Aspekt legen. Dass die dann nämlich sagen, eben gerade solche Sachen wie das Angeln, das darf es in Diablo nicht geben.
Ja, ich wollte gerade sagen, Angeln in Diablo und craften Never. Und Häuschen bauen,
Ich bin der Erste, der im Forum flamed, wenn man in Diablo 4 angeln kann. Nee, aber ernsthaft, auch dann irgendwie ein komplexes Crafting-System. wo es irgendwie 25 Sorten von Metallen gibt, die ich dann nochmal verzaubern und in Barren umschmieden muss, damit ich überhaupt mir ein Schwert bauen kann. Es funktioniert auch nicht in einem Diablo. Und Diablo muss immer möglichst wenige Klicks haben, um zur Action wieder zurückzukommen. Sprich, ich gehe ins Dorf, ich gehe zum Schmied, ich lass mir 15 Schwerter bauen in Diablo 3, weil das Ergebnis ist zufällig. Ich guck mir, ob es irgendwie ein passendes dabei. Nein, okay, wieder zurück in den Dungeon, weitermetzeln. Ja. Es darf nichts geben, was das zu sehr, ja, also zu zäh macht,
sag ich mal. Ja, und ein klassisches MMO braucht halt auch diese Nebenbeschäftigungen, um einfach Spielinhalt zu bringen. Oder beziehungsweise die MMO-Spieler wollen ja dann auch sich ihr Häuschen einrichten und so weiter. Ja. Also ich glaube, es wird eher so eine Richtung, so Mingle-Player. Ja,
ja, ja, genau.
Also das ist, Diablo ist ja auch ein gutes Singleplayer-Spiel. Man kann aber auch gerne im Team spielen. Und ich glaube, dass halt der Fokus dann darauf liegen wird, wie du gesagt hast, dass das Teamplay auch wirklich Sinn macht, dass man nicht einfach nur kooperativ rumrennt und jeder macht seinen Singleplayer Kram, sondern dass man halt auch wirklich gerade bei Bossen und so weiter ein bisschen mehr darauf achten könnte, wer hat welche Klasse, wie spielt man diese Klasse. Das fehlt mir so ein bisschen bei Diablo 3. Mhm. Das könnte Diablo 4 durchaus gebrauchen. So Sachen wie Angeln würde ich da komplett rausstreichen. Auch sowas wie Gilden oder sowas. Ja, Diablo ist, glaube ich, elementar, dass du als mächtiger Held, als mächtige Kämpferin gegen eine Übermacht antrittst. Und bei einem MMO mit Gilden und Gildenhalle und so weiter, das würde da dagegen sprechen, finde ich, ja. Dass man nur ein Teil eines großen Krieges oder so ist, passt irgendwie nicht, ehrlich gesagt, finde ich. Aber eben so dieses Teamplay, dass man vielleicht andere Leute sieht, man könnte vielleicht auch das so darstellen, dass man halt Teil eines großen Krieges ist, aber das so weitläufig ist, dass man trotzdem immer noch das Gefühl hat, ohne mich läuft hier nichts. Und ich glaube, das braucht Diablo.
Ja, genau. Deswegen muss auch ein Diablo, wenn es in diese Online-Richtung mehr geht und in diese MMO-Richtung mehr geht, immer noch Singleplayer spielbar sein, finde ich. Weil das ist immer noch so ein bisschen der Kern von dem Diablo. Es muss auch nach wie vor eine Singleplayer-Story geben, eine einigermaßen brauchbare zumindest, die dich halt so von einem Bosskampf zum nächsten führt, ein paar nette, irgendwie effektvolle Geschichten dann dazwischen hat und am Ende ist halt wieder Diablo. Ja, weil es muss halt in dem Diablo auch Diablo geben als Endgegner in irgendeiner Form. Um dann auch die Leute wieder einzufangen, die halt früher schon Diablo gespielt haben, weil auch die würden ja komplett durchdrehen, wenn es plötzlich heißt, ja, ist eine persistente Welt, da laufen jetzt überall Leute rum und ihr seid eigentlich nur noch einer von vielen. Hm. Wie du sagst, das darf nicht passieren. Aber es funktioniert, kann ja trotzdem funktionieren, eben wenn man, auch ein bisschen wie es Guild Wars gemacht hat, seine Welt instanziert, sodass dann eben nur meine Heldengruppe unter sich ist in einer offenen Welt oder in irgendeinem Abschnitt, dass es dann irgendwie einen Hub gibt, wo ich andere Leute treffen kann, das ist ja alles kein Hexenwerk. Und dass es dann eben auch Instanz-Bosskämpfe gibt, wo ich dann irgendwie hinteleportiere und mich dann dort mit irgendwie eben Diablo zu kloppen oder wer auch immer dann da rumhängt, auch kein Hexenwerk. Vielleicht kann man ja sogar über irgendeinen PvP-Modus nachdenken. PvP ist in Diablo ja immer schwierig, weil jeder irgendwie anderes Loot findet und dadurch komplett andere oder unterschiedliche Ausrüstung hat. Das ist halt unmöglich zu balancieren. Aber auch da, wenn man die Charaktere, die an einem PvP-Match teilnehmen wollen, irgendwie alle auf die gleiche Stufe hieft oder ihnen allen irgendwie so eine Standard-Ausrüstung-Set-Geschichte spendiert,
Man kann es ja mit so einem Turniercharakter machen, weißt du? Man kann entweder sagen, Turniercharakter, dort geht man hin und dann kriegt man eine Turnierausrüstung, ja, so wie du gesagt hast, vorgefertigte Dings. Und in Diablo 3, 2, 1 war das halt schwierig, PvP, weil man halt einfach auch, blöd gesagt, jetzt nur im richtigen Moment die richtige Taste drücken musste. Wenn jetzt Diablo 4 mehr auf Skillkampf basiert ausgelegtes Kampfsystem. Du weißt, wie ich den Satz meine.
Ja, ja, natürlich.
Kampfsystem hätte was mehr auf im richtigen Moment ausweichen und so weiter. Dann könnte PvP meiner Meinung nach auch wieder sehr gut funktionieren. Mhm. Und da gibt's ja verschiedene Modelle, wie man sowas balancen kann. Man kann ja dann durchaus sagen, keine Ahnung, so wie es bei Brettspielen oder bei XCOM bei Multiplayer ist, dass man sagt, man hat so und so viel Punkte. Das ist die Klasse mit 20.000 Punkten und jeder darf diese 20.000 Punkte in Ausrüstung investieren. Das heißt, du kannst dich dann selber entscheiden, nehme ich jetzt die dicke Rüstung, die hat dann halt vielleicht irgendwie 8.000 Wert. Das heißt, ich habe nur noch 12.000 übrig für Waffen und Magie oder so weiter. Ja? Und so könnte man ja durchaus auch ausbalancieren, dass man sagt, du hast einen gewissen Wert und den kannst du ausgeben, um deinen Charakter auszugestalten für diesen PvP-Modus. Also sowas könnte ja durchaus funktionieren. Aber mit reinem Random Loot wird es nicht funktionieren. Aber PvP könnte dann eben auch wieder diesen was Neues reinbringen, was dem Diablo 3 halt absolut fehlt.
Ja, vielleicht. Und auch da, ich persönlich bin halt überhaupt kein Fan von Arena-Kämpfen. Also irgendwie, du wirst halt 4-4 in der Arena und wer am Ende noch steht, hat gewonnen. Das finde ich ja langweilig. Aber man kann sich ja auch da bei anderen Spielen was abschauen. Keine Ahnung, du könntest irgendwie Belagerungen einbauen, wo es auch viel darum geht, dich irgendwie durch gegnerische Minions durchzuhacken, was ja bei einem Diablo eigentlich sowieso die Essenz ist. Also irgendwelche komischen Creep-Viecher. so ein bisschen wie es in Forna ist. Also du hast irgendwie KI-Soldaten oder Monster und Engel, die sich sowieso gegenseitig bekämpfen und mischst aber dann mit drei Helden auf jeder Seite halt da auch noch fröhlich mit und kämpfst dann auch gegen die anderen Helden, wenn ihr euch zufällig begegnet oder haust halt dann die Minions kaputt, wenn gerade kein Held in der Gegend ist. Also dass man irgendwie versucht, Spielmodi reinzubringen, die halt mehr Abwechslung haben als reines Arena-Gekloppe und die vielleicht auch flott genug sind, damit es halt auch nicht ewig dauert, so eine PvP-Partie. Also dass es dann irgendwie, keine Ahnung, in 15 Minuten halt einfach entschieden ist und dann kann ich mir immer noch überlegen, okay, vielleicht kriege ich eine Lootbox oder sowas, oh mein Gott, und ziehe da erstmal ein paar Items raus und dann kann ich überlegen, okay, will ich mir noch eine erspielen, will ich mir noch mehr Ingame-Währung erspielen, damit ich mir so ein DLC freischalten kann. Und mach vielleicht.
Ja, und wenn du in Ranks aufsteigst in dem PvP, dann kriegst du halt mehr Bauplätze, um halt zum Beispiel noch eine Selbstschussanlage oder sowas zu bauen, ja. Oder du kriegst einen Minion-Spawn-Punkt oder solche Geschichten. Also da hätte ich durchaus Bock drauf, dann so quasi meine Burg oder meine Arena für neue Angriffe aufzurüsten. Und da könnte dann ja auch wieder so ein bisschen so dieser MMO-Crafting-Charakter mit reinkommen, dass man diese eigenen Verteidigungswall irgendwie ausbaut und verbessert und so weiter.
Ja, oder du machst es auch wie in Forna, wo die Teilnehmer ja eigentlich partieintern ranken. Mhm. Also es gibt ja kein richtiges Erfahrungssystem da in dem Fall, sondern du schaltest ja mit diesem, was ist das, Rage-Level oder was auch immer du da sammelst, keine Ahnung, dieser Balken, den es da gibt, schaltest du ja nach und nach einfach deine Fähigkeiten frei, sodass du am Anfang stehst du halt nur da mit normalen Schwertschlägen und dann kriegst du halt noch irgendwie, auf Diablo übersetzt, dann den Feuerball, dann kriegst du die Aura, dann kriegst du irgendwie den Heilspruch, wie auch immer, ne, was halt zu deiner Klasse passt, in dem Match und im nächsten fängst du halt wieder von vorne an. Das gibt dir auch ein bisschen eine Motivation, halt einfach Gegner umzuknüppeln, weil du besser wirst. Und gleichzeitig kannst du halt über die Partien hinweg dir dann vielleicht eben Ingame-Währung verdienen oder kosmetische Items oder beides oder Lootboxen, in denen dann irgendwie
Oder halt Ehre oder sowas. Ja, genau.
Wappen und so. Ja. Also irgendwie Belohnungsmöglichkeiten gäbe es ja viele. Oder du machst halt dann irgendwie, keine Ahnung, beim Achievement 10 Kämpfe in Folge gewonnen, kriegst du halt einen Begleiter, der dir hinterherruft und die ganze Zeit, hinterherläuft und die ganze Zeit ruft, wie toll du bist oder so.
Shame.
Ja, so klein, so ein Goblin mit so einer Glocke. Oh mein Gott, ich würde Geld dafür bezahlen. Blizzard in-game Shop, hallo. Die Möglichkeiten sind endlos. Aber irgendwas muss passieren.
Man merkt, irgendwas muss passieren, irgendwas wird passieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Blizzard nicht an Diablo 4 arbeitet. Also sie werden, ob ein Diablo 4 kommt, steht natürlich in den Sternen, aber dass sie da dran intern schon Konzepte und arbeiten und dass da schon irgendeine Art verschiedene Prototypen existieren, davon können wir, glaube ich, hundertprozentig ausgehen.
Hoffen wir es.
Ja, absurd. Machen würden. Warum sollen sie das diese starke Marke ruhen lassen? Von daher bin ich da relativ guter Dinge, dass wir irgendwas sehen werden, in welcher Form auch immer. Die Frage ist halt nur, wann? Also ich finde es schon krass, dass sie so lange brauchen, da was zu präsentieren. Und was wäre der beste Zeitpunkt gewesen, der 20-jährige Geburtstag? Deswegen bin ich da ein bisschen betröppelt, dass da nichts Großes gekommen ist, aber kann ja eigentlich nur heißen, dass sie halt einfach noch Zeit brauchen.
Ne, das hast du ja auch so ein bisschen an dem Mike Morhaime gesehen, der auf der BlizzCon auf die Bühne gegangen ist. Und händeringend versichert hat, dass man die Marke nicht vergessen werde. Also wie peinlich kann es denn noch werden? Ich muss als Chef eines Studios auf eine Bühne gehen und sagen, oh, unsere Marken sind uns wichtig. Ja, danke. Das sagt auch schon alles wirklich über die Ankündigung auf der BlizzCon. Ja, aber ja, danke für das Statement. Also ich bin mir auch vollkommen sicher, dass da noch irgendwas passieren wird. Wahrscheinlich wird jetzt morgen irgendwie ein Diablo-Kartenspiel angekündigt oder sowas. Keine Ahnung, Devilstone, nee, wie auch immer. Aber ja, also sie wären doof, wenn sie das jetzt einfach so auslaufen lassen würden. Und das wissen sie ja auch selber.
Ja. Und zur Not spielen sie halt auf Nummer sicher und machen halt ein klassisches Diablo. Mein Gott, wäre auch okay, weißt du? So, ich glaube zwar ehrlich gesagt nicht, aber könnte ja durchaus doch noch passieren, dass ein Diablo 3 DLC kommt und sie sagen, ach, wir lassen Diablo 3, wie es ist, und bauen das weiter als Service aus. Kann ja auch noch passieren. Kann auch sein. Das ist ja jetzt ja nur unsere Theorie, wie es mit Diablo und bei Blizzard weitergehen könnte. Ich bin gespannt auf die Diskussion. Schreibt uns doch gerne in den Kommentaren, wenn ihr das komplett anders seht, was ihr von Diablo 4 erwarten würdet. Und jetzt darfst du gerne noch auf diesen tollen Artikel hinweisen. Wo kann man den denn lesen, lieber Micha?
In der nächsten GameStar, die ab dem 21. Dezember am Kiosk liegt, mit dem großen, das ist ein vorbereitetes Statement jetzt, ich lese vor, der großartige, wir haben eine coole Cover-Story über die Entstehung von Diablo, also über die Entstehung eigentlich des Action-Rollenspiel-Genres, wie das damals unglaublich holprig war, haben mit David Brabick gesprochen, mit dem Eric und dem Max Schäfer und dem Bill Roper, ich glaube, das war das erste Mal in der aufgezeichneten Menschheitsgeschichte, dass die vier gemeinsam in einem Skype-Interview angetreten sind. War sehr lustig und haben halt da ihre Anekdoten zum Besten gegeben und erzählt, ja, wie das halt damals hin und her ging, ne, dass Diablo zuerst rundenbasiert sein sollte und dann irgendjemand die Eingebung hatte, vielleicht wäre es gut, wenn das Echtzeit wäre, während jemand anders dann gesagt hat, niemals. Ja, du kannst nicht vorbei, hat David Gravick gerufen und seinen Stab in die Erde gerammt, aber irgendwie wurde es dann doch Echtzeit. Nun ja, eine bewegte Geschichte, auch ein bisschen Höllentrip für die Entwickler selbst, mit Crunchtime und allem. Das erzählen wir in der Titelgeschichte. Sehr cool zu lesen, finde ich. Der Kollege Heinrich Lehnert hat es geschrieben und recherchiert. Du beschäftigst dich in deinem Artikel mit der Zukunft des Action-Rollenspiels, die wir jetzt schon ein bisschen umrissen haben. Erzählen auch ein bisschen was über die Action-Rollenspiele, die jetzt in den nächsten Monaten noch über uns hereinbrechen. Und haben natürlich noch viele andere coole Artikel im Heft. Aber ja, ab dem 21. Dezember am Kiosk kauft sie alle. Das ist Pflicht.
Es gibt sogar noch einen Brettspielartikel von mir da drin, ne?
Stimmt. Ja. Über Diablo-Brettspiele. Was Videospiele
von Brettspielen, wenn wir gerade bei Runden basiert sind und so, ja. Also von daher findet,
mein Gott.
Man findet mein bartloses Foto gleich zweimal in der Ausgabe. Oh, der Steep-Test, ist der da auch noch
drin? Ja, der ist auch drin. Ich, oder, ja,
na, nicht dreimal, mein Gott.
Oder hat er es noch geschafft? Das weiß ich nicht. Ich bin mir nicht sicher.
Mal gucken.
In dem Moment, wo wir sitzen, wird es schon gedruckt. Es kann sein, dass es knapp noch hingehauen hat.
Aber also es lohnt sich auf jeden Fall, die Games da durchzublättern, nicht nur wegen mir. dann freue ich mich auf jeden Fall sehr. Es war ein sehr schönes Gespräch, lieber Herr Graf.
Ja, danke schön. Mir hat es auch viel Spaß gemacht.
Und ich freue mich sehr, mit dir zusammen durch die Kathedralen in einer Third-Person-Perspektive in Diablo zu crunchen. Nee, wie sagt man da? Zu crawlen. Dungeon crawlen. Zu
grinden.
Ja. Da habe ich echt sehr viel Lust drauf.
Oder es wird ein Kartenspiel. Ne? Aber auch da werden wir grinden.
Ja, dann lade ich halt Heiko ein, wenn es ein Kartenspiel wird.
Wunderschön. Dankeschön.
Aber so ein Kartenspiel in Diablo 4, das wäre doch durchaus nett.
Ach du Schande. Minigames. Halt, warte. Wir machen den nächsten Podcast jetzt dann einfach über Minigames in Diablo 4. Angeln zum Beispiel, fände ich, wäre eine richtig coole Sache.
Angeln, das wäre echt mal eine ganz, ganz neue Idee.
Ja, das gab es so noch nie.
Dann angelt man einfach Loot. Genau, man findet den Loot nicht. Man angelt dann so einen Stiefel. Oder dann findet man halt ein Schwert. Na gut, also Looten und Leveln ist noch lange nicht zu Ende erzählt. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Geht's raus, lest GameStar und hört diesen Podcast. Vielen, vielen Dank fürs Patreonisieren. Macht fleißig weiter, damit wir Michael Graf irgendwann abwerben können. Und ich bin vor allem auch gespannt in der Wartezeit auf Diablo 4, ob Lost Ark und so Zeug den Sprung zu uns schaffen. Also ich glaube, das Genre ist lange nicht tot. Ja. Da kommen noch sehr, sehr, sehr viel spannende Dinge. Ich bin gespannt, wer als erstes diesen großen Sprung wagt und Hellgate wiederbelebt.
Ich auch, ja. Mal sehen. Es lebt ja auch immer noch ein bisschen in Korea. Schauen wir mal.
Ja, da gibt's auch Indie-Entwickler, die gerade wieder an Revivals arbeiten. Und Hellgate ist als Marke auch nicht tot. Das kommt jetzt als First-Person-Shooter für PlayStation VR übrigens.
Oh, richtig!
Hat Sony angekündigt. Das wird dann gar nichts mehr mit Diablo zu tun haben. Oder mit einem Action-RPG wird ein reiner Shooter. Aber zumindest mein Setting mit London und Monster kommt wieder.
Siehst du, dann kriegst du dein Ding und ich krieg meine klassische Fantasy mit Kathedralen. Hat jeder, was er will.
Und wer den Podcast ganz genau hört, in irgendeiner Stelle ist ein Cow-Level versteckt. Nein.
Ein Owl-Level.
Ein Aulet. Sehr schön. Ja. Da merkt man den erfahrenen Redakteur, schafft am Ende die Klammer nach oben. Sehr schön. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
Tschüss.